Gebets, ne, Psalmen, die er damit reingeschmuggelt hat. Hier, wer auf den Herrn vertraut, dessen Gesicht wird leuchten. Das ist doch mal eine Zusage. Und so zieht sich's durch von Anfang bis zum Ende durch diesen Psalm. Ihr habt schon gemerkt, wir machen heute eine Pause in unserer Predigtreihe. Wir sind ja eigentlich gerade dabei, uns zu unterhalten, wie die Energie, die uns antreibt und uns immer wieder zur Sünde führt, wie die positiv für Gott genutzt werden könnte. Aber heute wollen wir uns ganz bewusst auch mal eine Zeit der Pause nehmen, eine Zeit um den Tisch des Herrn, um den es auch ganz zentral gehen soll. Die Predigt ist da jetzt auch nicht unbedingt der Mittelpunkt in dieser Sache, aber vielleicht das Hinführende auf diese Sache hin. Und das soll passieren mit diesem Lied von David. Da steckt ja auch ganz, ganz viel drin, was man zumindest in der geläufigen Luther-Übersetzung schon mal irgendwo gehört hat und im Ohr hat. Und so ganz zentral mittendrin, der Vers 9, gute Nachricht, sagt, erprobt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Oder in der bekannteren Luther-Version, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Das passt natürlich zum Abendmahl. Passt übrigens natürlich auch zur Predigt von letzter Woche, wo es ja auch ums Essen ging, aber eher dann um die Sachen, wo das dann die Grenzen überschreitet und wo es dann auch zur Sünde werden kann. Heute ganz positiv der Hinweis aufs Essen, schmecket und sehet. Das wollen wir nachher miteinander tun. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Da muss man mal hängen bleiben an dieser Stelle, denn da steckt ja vor dem Schmecken und Sehen zunächst einmal eine Grundaussage in diesem Satz drin. Der Herr ist freundlich. Und da kann man jetzt eine Weile drüber nachdenken und sagen, was heißt es eigentlich konkret, dass Gott freundlich ist? Das wird schon ein bisschen schwierig mit dem Wort in unserer Zeit, freundlich, das ist so irgendwie ganz nah bei nett. Und ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, aber nett, das hat sich ja verändert. Das ist nicht mehr unbedingt ein positives Wort. Ja? Also wenn du sagst, wie war das Konzert gestern Abend? Ja, war ganz nett. Ja, wie war der Gottesdienst heute? Ja, war nett. Ja, also bei den Jugendlichen gab es so längere Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, so einen Spruch, der heißt, nett ist die kleine Schwester von schlecht oder so ähnlich. Ne? Weil es gar nicht unbedingt was Positives ist, wenn es bloß nett ist. Und so fast, so hört es ja fast ein bisschen an. Wie ist Gott? Naja, der ist ganz freundlich. Der sagt immer Grüß Gott und Ade, ne? Wenn man kommt und so, ja. Er gibt die Hand an der richtigen Stelle. Freundlich, das ist. Ne? Oder vielleicht muss ich dann einfach feststellen, dass freundlich ja zunächst einmal was mit Freund zu tun hat. Da wird es dann schon interessanter zu sagen, Gott ist freundlich. Das heißt, Gott ist wie ein Freund. Und zwar ein echter Freund, da gibt es ja auch verschiedene. Ne? Auf Facebook heißen sie auch Freunde, aber das heißt ja nur, dass man die irgendwann mal angeklickt hat. Ja? Mehr muss das nur nicht heißen an der Stelle. Und dann gibt es die Freunde, die sind eher so Bekanntschaften und dann gibt es Freunde, die, da meint man, die sind Freunde und dann, wenn es drauf ankommt, stellt man fest, dass es doch keine waren und dann gibt es natürlich die echten Freunde, die zu einem halten. Weißt du, Gott ist freundlich, ja, dass Gott sich zu mir stellt wie so ein Freund. Irgendwann kommt da das Pastor die Stelle, wo du sagst, jetzt müssen wir doch einfach mal vielleicht feststellen, was steht denn da im Urtext, im Hebräischen. Und dann habe ich mal nachgegraben und dachte, da kommt jetzt so die große Einsicht raus, wunderbar, ganz grundlegend. Und da kann man jetzt das ganze Alte Testament gucken und schauen, wie wird dieses Wort verändert. Und habe diesen Psalm aufgeschlagen und festgestellt, naja, da steht einfach Tov. Und Tov heißt gut. Nichts anderes. Gott ist gut, steht an der Stelle. Das ist ja eine Aussage, die haben wir aber auch schon immer wieder gehört. Und die muss man vielleicht auch immer wieder festhalten. Gott ist gut. Grundgut. Das ist sein Wesen. Das kennzeichnet ihn. Das macht ihn aus. Der verhält sich nicht nur manchmal gut, sondern der ist gut. Und das darf man auch immer hören in einer Zeit, wo auch das Wort gut ja so manchmal in seltsame Zusammenhänge gestellt wird, wo man plötzlich von Gutmenschen redet und so tut, als wäre das was Schlechtes, wenn jemand ein guter Mensch ist. In diese Zeit hinein spricht uns die Bibel an und erzählt uns nicht von einem Gutmensch, sondern erzählt uns von einem Gutgott. Von einem Gott, der grundsätzlich gut ist, dessen Wesen dadurch gekennzeichnet ist, dass es in ihm nichts Schlechtes, nichts Böses gibt. Er ist gut. Das ist die Aussage, die David da drüber stellt, über dieses Schmecket und Seht. Schaut mal her, schaut euch diesen Gott an. Er ist gut. Und das klingt jetzt natürlich ganz toll und ganz fromm, aber man muss ja dann schon nochmal zurückgehen und zurückschauen. Und dann schaut man ans Anfang dieses Psalms und da ist ja die Lage beschrieben, in der David diesen Psalm schreibt. Da heißt es, er verfasste dieses Lied, als Abimelech ihn fortgejagt hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich weiß ja nicht, wie geläufig dir die David-Geschichten sind. Wir haben heute Morgen schon vom David gesungen, der da tanzte und haben alle behauptet, wir tanzen wie David und keiner von uns hat getanzt, aber das ist ja eine andere Geschichte. Das war auch eine Episode von viel später in seinem Leben, wo er da getanzt hat vor der Bundeslade her. Wenn du jetzt zurückschaust in die David-Geschichten und sagst, ich will mal rauskriegen, was bringt denn den David dazu, sowas zu schreiben über diesen guten Gott? Dann stößt du zunächst mal auf ein paar Rechercheschwierigkeiten, denn du wirst in der Bibel ganz viele Leute finden, die Abimelech heißen, aber die Geschichte, die findest du dann nicht. Ja? Das liegt einfach daran, Abimelech heißt übersetzt, mein Vater ist König. Und es scheint, im alten Nahen Osten scheint es ein gängiger Herrschaftstitel gewesen zu sein. Also es begegnet dir immer wieder bei Königen, bei Führern der verschiedenen Nationen dort, da gibt es immer wieder verschiedene Abimelechs. Ja, und dann gibt es tatsächlich einen Philisterkönig, von dem liest man dann seinen Namen, aber nicht diesen Titel Abimelech im 1. Samuel Kapitel 21 und da stößt man dann auf diese Begebenheit, auf die sich dieser Psalm bezieht, nur eben mit einer anderen Namensgebung an dieser Stelle und da schauen wir mal rein. Ganz kurzer Hintergrund, David. Was wissen wir über David? David war ursprünglich ein Hirtenjunge, das ist uns geläufig, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, aus eigener Erfahrung heraus. David ist dann von Gott auserwählt worden, als Gott den König Saul verworfen hatte, weil er Gott nicht gehört hatte, hat er gesagt, ich suche mir einen neuen König und er hat Samuel, seinen Propheten, nach Bethlehem geschickt, zur Familie des Isai und gesagt, einen der Söhne sollst du mir zum König salben. Und da gibt's die große Geschichte, wie die Söhne da alle aufmarschieren, einer größer und stattlicher als der andere und ja, Isai ist zu Recht auch stolz auf seine Söhne, solche Söhne kann nicht jeder vorzeigen wie der Isai, ja. Und der Samuel denkt, oh, warum da? Das ist ein rechter König, ne? Und zückt schon das Salbhorn. Und Gott sagt, nee, der ist nicht. Weißt du, er sagt, ich schaue nicht hier auf die Gestalt, ich schaue ins Herz, sagt Gott. Und da sieht's eben nicht so aus, wie ich es brauche. Und dann ziehen so die Söhne einer nach dem anderen vorüber und am Schluss ist keiner mehr übrig. Und dann fragt Samuel etwas verdutzt, hast du vielleicht noch andere Söhne? Und dann muss der Isai mal nachdenken, ob er vielleicht noch andere Söhne hat. Das ist schon eine interessante Geschichte, wenn man mal drüber nachdenkt, ja? Dass der Vater mal überlegen muss, ob da nicht noch irgendwelche anderen Söhne waren. Und dann kommt er natürlich, ja, es gibt's ja noch den David. Den haben wir gar nicht erst geholt, ne? Der ist auf dem Feld, der hütet da die Herden. Und dann holen sie den David, und dann wird er von Samuel zum König gesalbt. Welch ein Versprechen auf dem Leben von einem bisher unbedeutenden Hirtenjungen, so unbedeutend, dass sein Vater es nicht für nötig gehalten hat, ihn vom Feld zu holen. Und dann zeigt Gott, wie er im Leben dieses David ist. Er kommt bald an den Königshof, dann taucht er auf in der berühmten Geschichte von David gegen Goliath, wo mit Gottes Hilfe diesen Riesen besiegt, an den niemand aus dem ganzen Volk sich rangetraut hat. Und da kommt so dieser Schlüsselvers, als David auf den Riesen zugeht und der ihn auslacht. Und sagt, bin ich ein Hund, dass man jetzt schon mit Stock und mit Stein daherkommt. Und David sagt, du kommst mit Schwert und mit Rüstung, aber ich komme mit der Hilfe des Herrn. Und er zückt seine Hirtenschleuder und erlegt den Riesen mit der Hilfe Gottes. Und kurz darauf singt man in den Straßen von Jerusalem noch nicht, das hat ja David erst später erobert, aber singt man in den Straßen von Judäa. Saul hat Tausende besiegt, David aber Zehntausende. Und man sieht, wie Gott mit diesem Mann ist, den er sich auserwählt hat. Und dann kommt die Krise. Inzwischen hat Saul auch gemerkt, dass hier was im Busch ist. Dass Gott nicht nur leere Worte macht und sagt, Saul, ich suche nur einen anderen, sondern dass er es tatsächlich sucht. Und Saul wird neidisch, krankhaft neidisch und er trachtet diesem David nach dem Leben. David muss sich verstecken. Sein bester Freund Jonathan, der Sohn des Königs Saul, er gibt ihm einen Tipp, dass er sich besser verziehen soll, weil Saul ihm sonst ans Leben geht. Er muss fliehen und plötzlich ist er wieder ganz allein. Und die geballte Macht des Staates hinter ihm her. Und David weiß nicht, wohin. Und dann ist dieses 21. Kapitel, 1. Samuel 21, da siehst du diesen David ganz allein, der auf der Suche ist. Ja, was macht man denn jetzt? Und in seiner Not Da verzieht er sich in die Stiftshütte und er geht zu den Priestern und er sucht dort um einen Ort, wo er irgendwo Geborgenheit findet. Aber auch dort kann man ihm nicht helfen. Da gibt's was zu essen und es gibt wenigstens ein Schwert. Das hat er ja, nicht mal das hat er dabei. Aber da gibt's das Schwert des Goliaths, das dort aufbewahrt wird. Und das nimmt er dann mit. Und am Schluss dieses Kapitels finden wir diesen David, der so verzweifelt ist, weil er nicht mehr weiß, wo er hingeht, dass er zu seinen schlimmsten Feinden geht. Zu den Philistern, ne? Von denen er 10.000 geschlagen hat, haben sie gerade gesungen, ja? Mit dem Schwert von Goliath dabei, dem Schwert, das er den ihren Führer dort abgenommen hat. Und er denkt, na gut, da sucht mich wenigstens keiner. Auf die Idee kommt keiner, dass ich mich dort verstecke. Und dann landen wir bei dieser Begebenheit. Am selben Tag, heißt es dann noch, setzte David seine Flucht vor Saul fort. Er kam zu Achish, dem König von Gath, also das ist der Abimelech aus dem Psalm dann. Die Hofleute erkannten ihn und sagten zu Achish, das ist doch David, ihr König. Also die Philister halten den schon für den König, ne? Und die haben ihn erkannt. Auweia. Das ist doch der, dem sie im Reigen zujubeln. 1.000 Feinde hat Saul erschlagen, doch 10.000 waren es, die David erschlug. David erschrak, als er das hörte und fürchtete um sein Leben. Darum stellte er sich wahnsinnig und tobte, als sie ihn festhalten wollten. Er kritzelte auf die Torflügel und ließ Speichel in seinen Bart laufen. Dann sagte Abimelech zu seinen Leuten, ihr seht doch, dass dieser Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Haben wir nicht schon selbst Verrückte genug? Der soll sich woanders austoben. In meinem Haus hat er nichts zu suchen. Welch eine Erniedrigung. Wirklich ganz unten ankommen. Man muss sich wahnsinnig stellen, muss sich selber besabbern. Und selbst das hilft nicht, seine schlimmsten Feinde, selbst dort in der totalen Erniedrigung findet er keine Ruhe. Und dann kommt das nächste Kapitel und ich fand es vorher sehr spannend festzustellen, dass zwei Gruppen in unserem Kindergottesdienst heute dann über die folgende Geschichte reden, wo sich David dann mit seinen wenigen Getreuen, die ihm geblieben sind, in einer Höhle befindet, wo er sich versteckt. Und dort auch noch ganz, ganz nah an eine Begegnung mit Saul rankommt, wo er letztlich immer wieder um sein Leben fürchten muss. Und in dieser Situation schreibt David diesen Psalm. Und er sagt, schmeckt dann selbst, seht, erlebt es selbst. Gott ist gut. Moment mal, David. Was heißt hier, Gott ist gut? Ich meine, das sah ja eine Zeit lang so aus, wie wenn Gott gut wäre, ja? Damals hier mit Salbung und mit Goliath und mit 10.000 hat er geschlagen und alles war so auf Kurs für das große Versprechen Gottes. Aber jetzt? In der Höhle? Als Wahnsinniger dort sah es sich voll gesappert, erniedrigt bis dort hinaus, weil du keine Hoffnung mehr hattest und weil du gehofft hast, wenigstens die Feinde sind noch nett. Was hat das mit Gott ist gut zu tun? Redest du das nicht vielleicht bloß ein, David? Na, so ein Strohhalm, an dem man sich festklammert noch irgendwo, weil sonst halt nichts mehr da ist. Gott ist gut. Wo ist denn die Güte Gottes jetzt, David? Und ich habe den leisen Verdacht, dass mancher von uns sich da ein Stück weit schon identifizieren kann, auch mit dieser Geschichte. Da gibt es Dinge in deinem Leben, da hast du Gott erlebt. Da konntest du von Herzen sagen, Gott ist gut. Ne? Da gibt es so Sofageschichten, wo du sagen kannst, Gott ist gut, hört her, schaut alle, was er getan hat in meinem Leben. Und dann gibt es so Momente, wo du denkst, ja und jetzt? Wo ist er jetzt? Das sieht alles andere nach allem anderen aus, aber nicht nach gut, was mir hier passiert. Ist Gott denn wirklich gut? Oder ist es nur so ein leerer christlicher Satz, an dem wir uns halt festhalten, an dem wir gern glauben wollen, irgendwo? Die Frage könnte man David stellen, die könnte man uns selbst stellen, immer wieder. Aber so lässt David es ja nicht stehen. An dieser Stelle kommt dann der nächste Schritt. An dieser Stelle kommt dann das Schmecket und Sehet. Denn David, er kennt nicht nur einen Gott, der theoretisch gut ist, so irgendwie als philosophische Qualität. Irgendwas an diesem Gott wird schon zutiefst gut sein, auch wenn ich jetzt nichts davon erlebe. Sondern David kennt einen Gott, bei dem man es sehen, schmecken. Und das seht ihr, das sind die Sinne dran. Da kann man jetzt drüber nachdenken, wie schmeckt man eigentlich Gott?
Aber was David ja sagen will, ist, das kann man mit allen Sinnen wahrnehmen und erleben, dass dieser Gott gut ist. Das ist nicht nur eine leere Aussage, die ich halt hier heute vor euch sage, weil man das als Pastor sagen muss. Dass, ich kann ja nicht sagen, Gott ist schlecht, ja? Also muss ich halt sagen, Gott ist gut und ihr müsst es jetzt halt hinnehmen. Nein, David sagt, das kann man prüfen. Dass dieser Gott gut ist, das kann man tatsächlich erleben. Und ich finde es ganz gut, so die modernen Übersetzungen, wie die das rüberbringen. Hier die gute Nachricht, wie gesagt, erprobt es doch selbst. Die neue Genfer Übersetzung sagt, erlebt es selbst. Gott ist gut. Das kann man erleben, diesen Gott. Der ist halt nicht nur so dieses gängige Bild, so dieser alte Mann auf Wolke 97 irgendwo da oben, der so gütig auf die Welt herabblickt, aber eigentlich nichts tut. Der tut auch niemand was, ja, aber er macht halt auch nicht viel, ja. Und irgendwie muss man jetzt halt annehmen, dass der gut ist. Nein, dieser Gott kann erlebt werden. Und mit der Aussage ist David natürlich nicht allein. Da kann man durch die Bibel durchgehen, ne? Nur mal so ein paar Beispiele rausgegriffen. Hiob. Also wenn es irgendjemand gibt, der Schlechtes erlebt hat in seinem Leben, der leiden musste und alles, der auch Gott in Frage stellen konnte. Und das haben die Leute um ihn rum ja dann auch ganz gewaltig getan. Angenommen mit seiner Frau, die sagt, du, eigentlich bleibt dir nichts mehr übrig, verfluch Gott und stirb. Ja? Und Hiob, der mittendrin sagen kann, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Du bist mir nahe gekommen, Gott. Ich konnte dich erleben, ich konnte dich wahrnehmen. Du bist kein theoretischer Gott und du bist kein theoretisch guter Gott, sondern du bist der, der mir begegnet, den ich erlebe. Und am Ende hat er ihn ja dann ganz gewaltig erlebt. Und dann machen wir den Sprung rein ins Neue Testament und dann landen wir unweigerlich dann irgendwann beim Johannes, der im ersten Johannesbrief schreibt, also als Einleitung, von allem Anfang war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Und dann sind wir bei einer der zentralsten Botschaften des Evangeliums, dass sich Gott erlebbar macht. Dass er nicht irgendwo da oben rumschwirrt und theoretisch gut ist, was auch immer das heißt. Sondern dass er mitten reinkommt in die Dinge, wo wir uns fragen, was passiert hier? Wo bin ich jetzt? Wie soll es weitergehen? Ich habe keine Ahnung mehr. Dass Gott kommt mitten rein. Und natürlich tut er es am deutlichsten und am größten in dem, den wir nachher feiern, hier an diesem Tisch, in diesem Jesus Christus selbst, von dem der gleiche Johannes schreibt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und dann geht Johannes her und schreibt ein ganzes Evangelium, in dem er bezeugt, was er gesehen und gehört und gerochen und geschmeckt und gefühlt und angefasst hat von diesem Jesus, der kommt und die Güte Gottes mitbringt und sie wird sichtbar. In den Wundern, die er tut, in den Menschen, die er heilt, in dem Toten, den er auferweckt. In all dem, was er tut, Gott wird erfahrbar. Und am Ende seines Evangeliums schreibt dann dieser Johannes was ganz Interessantes. 20. Kapitel. Da schreibt er so fast als Abschlussstatement. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Irgendwann muss man halt einmal aufhören mit Schreiben, gell? Aber, jetzt kommt's, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Und da sieht man so eine logische Folge da drin in diesem Vers. Johannes sagt, ich erzähle euch das alles, was ich erlebt habe mit Gott, damit ihr es glaubt, weil diesen Gott kann man erleben. Und damit ihr dann lebt. Diesen Gott kann man erleben und zum Glauben finden und dann das Leben finden. Und das würde David unterschreiben. Schmeckt und seht, schaut hin, erlebt es selbst. Und das steht David dem natürlich gar nicht nach. Schaut mal hier in diesem Psalm rein. Da erzählt er doch, wie er es erlebt hat. Vers 5, ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir und er befreite mich von allen meinen Ängsten. Jesse, das könntest auch du geschrieben haben, diesen Vers, oder? So heute Morgen, wenn ich hier dran denke. Ne? Vers 7, hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Vers 11, selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Das hat David erlebt, sagt er. Vers 23, ganz am Schluss, der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Und keiner wird enttäuscht. Das hat der David erlebt. Das kann er bezeugen. Der redet nicht nur theoretisch über einen Gott, der gut ist, sondern über einen Gott, der erfahrbar gut ist. Schmecket und sehet. Und dann kommt der Schritt natürlich zu uns hin. Und das, auch das bringen die modernen Übersetzungen ganz gut raus, finde ich. Denn da heißt es, erprobt es doch selbst. Oder im NGÜ dann, erlebt es doch selbst. Das heißt mit anderen Worten, jetzt seid ihr selbst dran. David kann viel erzählen. Der hat viel erlebt. Jetzt erlebt ihr doch mal. Schmecket und sehet. Schaut doch, wie gut dieser Gott ist. Hört hin, wenn hier Leute auf dem Sofa sitzen. Schaut hin, wenn er in eurem Leben was Gutes tut. Fragt ihn, diesen Gott. Kommt zu ihm mit euren Anliegen. Bittet ihn drum um die Dinge, wo ihr Hilfe braucht. Wo ihr Heilung braucht, wo ihr Befreiung braucht. Und dann schmeckt und seht und erlebt, wie gut er ist. Denn man kann ihn erleben. Auch noch heute. Und wer das mit David verstanden und erfasst hat, der kommt dann beim dritten Schritt in diesem Vers an. Gott ist gut, das kann man erleben und daraus schließt David wohl dem, der auf ihn traut. Wenn man so ein bisschen die Übersetzungen vergleicht, ist ganz interessant, wie sie diesen Satz rüberbringen. Die einen schreiben, glücklich, der auf ihn traut. Die anderen schreiben, dem wird es gut gehen, der auf ihn traut. Wenn man so ein bisschen dahinter schaut, dann klingt immer wieder so das an, was Jesus dann im Neuen Testament sagt in den Seligpreisungen. Man könnte auch einfach sagen, selig, der auf ihn traut. Also man kann ganz offensichtlich glücklich werden mit diesem Gott. Und das darf man sich sagen lassen von einem David, der in einer äußerst unglücklichen Situation ist. In diesem Moment. Der vermutlich in dieser kalten, dunklen Höhle sitzt und diese Zeilen kritzelt. Hier jetzt gerade. Glücklich, wer auf Gott vertraut. Ja, warum denn? Wie kann man da glücklich sein in so einer kalten Höhle? Wenn die Feinde schon ganz nahe sind und anrücken, wie kann man da jetzt von Glück reden? Wie kann man Psalmen schreiben, die anfangen mit den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören, ihm zu danken? Das kommt zurück auf dieses Vertrauen. Es kommt zurück auf das Verstandenhaben, dass dieser Gott gut ist. Es baut auf all die Erlebnisse, die man gehabt hat mit diesem Gott, wo er sich immer wieder als der Gute gezeigt hat. Auf ihn kann man vertrauen. Was David hier eigentlich schreibt, und das bringen viele Übersetzungen gut Ruhe, ist, dass man bei ihm Zuflucht suchen kann. Ich weiß, wenn jetzt mein Freund Thomas Strohhecker da wäre, der würde jetzt was erzählen über die Zuflucht da oben an der Schwarzwaldhochstraße und wie bildhaft man das dort sehen kann, was es heißt, Zuflucht zu suchen. David sucht ja auch Zuflucht in dem Moment. Der sitzt dann irgendwo in einem Versteck, um das zu schreiben. Der weiß, wie wichtig ist das Wort. Und er sagt, die wahre Zuflucht ist in Gott. Bei ihm ist man immer geborgen. Und wenn wir heute am Abendmahl stehen, dann erinnert das natürlich automatisch auch an eine andere Zeile, die dieser David schreibt über diesen Gott, bei dem er geborgen ist. Eine der faszinierendsten Zeilen, finde ich, aus Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Treffender kann man Zuflucht eigentlich nicht mehr beschreiben. Habt ihr euch das Bild mal vorgestellt? Ja? Und vielleicht geht es heute ganz gut hier mit dem gedeckten Tisch vor sich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da rücken die Feinde an mit all ihrer Macht. Da ist das Leben bedroht. Da gibt es so klassisch nur noch zwei Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Entweder fliehen oder kämpfen. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, komm, jetzt lasst uns erstmal schön einen Tisch decken und uns gemütlich hinsetzen und mal richtig ausgiebig essen. Aber das ist das Bild, das David hier vor unsere Augen stellt. Er sagt, Gott, so sicher bin ich bei dir. Im Angesicht der Feinde deckst du mir den Tisch. Und ich kann da sitzen und kann beruhigt feiern bei dir, weil du meine Zuflucht bist. Und so kommen wir denn heute auch an den Tisch des Herrn. So schlagen wir den Bogen miteinander. Wir kommen an diesen Tisch und wir feiern an diesem Tisch, dass Gott gut ist. Und wer dazu immer noch eine Erinnerung braucht, für den gibt es in der Mitte des Tisches dieses Kreuz, an dem an keiner anderen Stelle wir sehen können, wie gut Gott ist. So gut, dass er aus Liebe für uns selbst das Leben seines Sohnes nicht für zu wertvoll erachtet, sondern es für uns hingibt. So gut ist Gott. Wir kommen an diesem Tisch zu einem Gott, den man erleben kann, ganz praktisch. Ja, es gibt einen Grund, warum Gott Brot und Wein gewählt hat. Wir können schmecken und sehen und diese Zeichen neu begreifen. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut, der neue Bund für dich. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und wir können dann wie ein David gestärkt weggehen von dieser Begegnung mit Gott. Können wissen, diesen Gott kann man nicht nur in Brot und Wein, sondern in jeder Lebenslage praktisch schmecken und sehen und erleben. Und darauf kann ich bauen. Das gibt mir Sicherheit. Lasst uns beten.